Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe angekündigt, wir wollen diese Saison eine große Saisonrückblick bzw. Vorschau auf die kommende Saison machen und haben dafür uns zu jedem einzelnen Team Fanexperten eingeladen. Und heute sind die Cincinnati Bengals dran, das Team der AFC North, und dazu habe ich mir sogar zwei Experten eingeladen. Das ist einmal der E und einmal der Rio von den Bengals Fans Germany. Hallo ihr beiden.
Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Cincinnati Bengals, ich habe es gesagt, ist heute das Thema. Wenn wir mal anfangen, Rio, wie zufrieden seid ihr mit der letzten Saison?
Ja, ist für die letzte Saison fast ein bisschen schwierig zu sagen. Also, so wie es angefangen hat, war es schon durchaus erträglich, sage ich mal. Da ging es eigentlich besser los, fast wie ich es erwartet hatte. Da hat man auch durchaus gezeigt, dass man Potenzial hat, Playoffs zu spielen. Und sagen wir, der Weg dahin, sage ich mal, sah ja auch ganz gut aus. Und dann kam leider so ein bisschen Verletzungspech rein. Das fing in erster Linie eigentlich mit Eifert an, der leider mal wieder ausgefallen ist mit einer schweren Verletzung. Und der hat deutlich größeren Impact die Verletzung gehabt, als ich es eigentlich erwartet hätte. Und ja, leider ist er halt nicht der Einzige geblieben. Und ja, auf Dauer hat dann vor allem auch die Defense einfach nicht das geliefert, was sie die letzten Jahre gebracht hat. Und ja, ich denke, das war so ein Hauptproblem, dass wir dann wirklich den Record deutlich nach unten korrigieren mussten zu dem, was ich am Anfang erwartet hatte. Deswegen, wenn ich die Verletzung mal rausnehmen würde, war es eigentlich ganz gut. Am Ende war es dann ähnlich mit dem, was ich vor der Saison erwartet hatte. Im Nachhinein, wenn man denkt, wie es gestartet ist, war ich dann fast ein bisschen enttäuscht.
Ja, du hast angesprochen, die Defense, 51 hat zum Beispiel Punkte zugelassen, zum Beispiel gegen die New Orleans, oder auch 500 Yards in drei aufeinanderfolgenden Spielen, NFL-Rekord. Ja, Erik, die Defensive, das war wirklich das große Problemfeld, neben den vielen Verletzungen, wir hatten es schon angesprochen, da muss dringend was verbessert werden.
Auf jeden Fall, also das fängt eigentlich in der vorderen Linie an, dass die Pass Protection bei Andy Dalton einfach nicht hingehauen hat. Das fing so langsam an, gerade nach dem Spiel gegen die Pittsburgh Steelers. Da war einfach so dieser Knackpunkt, dass, wenn ich mich jetzt gerade recht erinnere, dass da auch die Kommunikation zwischen Koordinator und Team einfach nicht mehr hingehauen hat. Und danach hatte man irgendwie so schon das Gefühl, dass die Defense in einer gewissen Art und Weise gegen Koordinator, man möchte schon fast sagen, rebelliert hat. Und dann bei den Spielen gegen die Chiefs, gegen die Bucks und nach der Bye Week dann gegen die Saints mit insgesamt der sogar über 1600 zugelassenen Yards. Also das, nächste Saison hoffen wir nicht, dass das so läuft.
Ja, das kann ich entsprechend verstehen. Jetzt wurde nach der Saison einmal der Coaching-Staff entsprechend durchgewechselt. Marvin Lewis ist nach sehr, sehr langer Zeit als Coach bei den Cincinnati Bengals entlassen worden. Rio, wenn wir jetzt drauf schauen, kam das für dich überraschend im Endeffekt oder war es jetzt dann noch irgendwie nach der langen Zeit jetzt auch mal eine Konsequenz, jetzt mal was Neues zu machen?
Ja, also überraschend ist relativ. Ne? Also, weil eigentlich hat man die letzten zwei Saisons schon ein bisschen mitgerechnet gehabt. Da ist nichts passiert. Jetzt sind wir allgemein, was das angeht, relativ konservativ und warten lange, sind nicht die Franchise, die, sage ich mal, ständig den Trainer wechselt. Ich meine, hat ja gezeigt, dass wir quasi bis auf Bill Belichick halt den Trainer hatten, der am längsten in Amt und Würden war. Trotzdem war bei uns, sage ich mal, die Befürchtung ist vielleicht übertrieben, aber dass er halt wirklich noch mal ein Jahr macht, weil es am Ende dann doch nicht so schlecht war, wie es viele erwartet haben, vor allem halt am Anfang. Trotzdem sind wir im Großen und Ganzen eigentlich schon der Meinung, dass es gut ist, jetzt einfach mal einen neuen Wind reinzubringen, dass man auch jetzt sagt, ich nehme jetzt nicht irgendwie und ziehe einen hoch, sage ich mal mit Stallgeruch, was bei uns eher meistens der Fall war, sondern dass wir wirklich jetzt einen ziemlich großen Cut gemacht haben, was das Ganze angeht, und wirklich einen Neustart machen. Was am Ende bei rauskommt, das muss man natürlich dann sehen. Weil ein großer Cut ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, was da drin ist. Aber im Großen und Ganzen, auch wenn ich das mal so bei uns in der Community gucke, ist jetzt nicht, dass irgendwie Marvin Lewis verhasst war und dass wir den alle unbedingt jetzt zwanghaft loswerden. Also wir sind schon dankbar auch. Also er hat ja, sage ich mal, auch durchaus erfolgreiche Zeiten gehabt. Wir hatten zwar jetzt keinen Sieg in den Playoffs, aber immerhin sind wir doch relativ häufig reingekommen. Und so ein Spiel kann natürlich dann immer mal, sage ich mal, schief gehen. Das ist bei uns leider halt jedes Mal der Fall gewesen. Da muss man mal gucken. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, war ein Neustart jetzt schon wichtig. Einfach, um mal aus diesem Trott rauszukommen. Weil im Endeffekt war immer nur reagieren und nicht irgendwie wirklich einen Start machen, dass man jetzt denkt, da kommt jetzt ein richtiger Push im Gegensatz zum letzten Jahr, weil doch sehr viel gleich geblieben ist.
Wart ihr darauf vor, dass dann nicht Hugh Jackson Deck als Nachfolger gekürt wurde, nachdem er in der Saison wieder reingekommen ist?
Ja, Hugh Jackson ist so ein Fall für sich. Also ich sag mal, der war ja 2015 noch bei uns Offensive Coordinator. 2015 war einer der besten Saisons eigentlich, wenn man auch guckt, wie die in der Saison gespielt haben. War auch, sage ich mal, mit die Saison, wo ich, sage ich mal, dann, also Football gucke ich bestimmt seit 12, 13 Jahren, aber wo die Saison dann 2015 war, war das wirklich die Saison, wo ich mir dann ein Team wirklich ausgesucht hatte, wo in erster Linie dann das Spiel gegen die Seahawks damals für verantwortlich war. Und da hat Hugh Jackson einfach auch in der Halbzeit die Adjustments so gut angesetzt, dass wir, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, 25, 23 Punkte oder so Rückstand noch komplett gedreht haben und dann in der Overtime gewonnen haben. Als Offensivkoordinator halte ich sehr viel von ihm. Aber das hat man immer schon wieder gesehen, dass Koordinator nicht, also die da gut sind, nicht zwanghaft auch immer gute Headcoaches sind. Da können Sie mal bei den Patriots nachfragen, wie viele gute Koordinator da gegangen sind. Und am Ende sind die als Headcoach meistens gescheitert. Und das war bei Hugh Jackson scheinbar ähnlich. Ich meine, das war jetzt eine Station, muss man mal gucken. Aber ich persönlich bin eigentlich froh, dass es nicht geworden ist, weil ich nicht die Überzeugung hatte, dass er uns jetzt großartig in eine glorreiche Zukunft führt. Als Offensivkoordinator hätte ich es mir auf jeden Fall gefallen lassen. Das hätte ich ihm nochmal zugetraut.
Okay, das kann ich unglaublich verstehen. Mich hätte es auch gewundert, wenn sie es da gemacht hätte, weil das wäre nicht der klare Cut geworden. Erik, jetzt ist der neue Trainer. Zach Taylor kommt von den Los Angeles Rams und da eine Offense, die ja wirklich auch sehr, sehr viele und sehr, sehr gute Leistungen hat in den letzten Jahren. Wie glücklich bist du jetzt, dass man sich so einen auch relativ jungen Mann sich geholt hat?
Ja, ist schwierig zu beantworten. Also wir haben im Vorfeld ja auch schon darüber gesprochen. Wir sind nun mal eine Franchise, die jetzt 16 Jahre Marvin Lewis in Anführungsstrichen hinter sich hat, aber ich möchte an der Stelle nochmal kurz sagen, dass von meiner Seite aus, dass in den 16 Jahren, die er bei uns war, haben wir 10 Seasons mindestens 8-8 oder positiv gestaltet und wir waren von 2011 bis 2015 durchgängig in den Playoffs. Und er hat dann zusätzlich dazu noch die Franchise nach den 90ern, die ja, um es mal positiv zu sagen, suboptimal verlaufen sind, immer komplett rumgedreht. Also man kommt jetzt von einem Trainer, der für Konstanz stand, eher zu diesem Trend hin, der ja eigentlich jetzt für mein Dafürhalten durch die ganze Liga schon geht, so einen jungen Wilden einzustellen. Und also ich persönlich sehe es als sehr positiv an. Es ist halt jetzt was komplett anderes, aber er hat halt dieses Jahr auch sehr gute Grundlagen, um da auch sein Ding mit durchzuziehen. Aber er hat halt dementsprechend dann auch relativ viel zu beweisen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Jemand, der da vielleicht von profitieren kann, ist Andy Dalton, ist auch ein Quarterback, der durchaus kritisch gesehen wird von den Fans, auch von den neutralen Zuschauern, von Experten. Wie stehst du zu Andy Dalton? Denkst du, dass er auch davon profitieren kann, dass er jetzt so mal wie einen Taylor hat, der ja sehr offensiv nah ist?
Also ich persönlich denke, er wird sehr stark davon profitieren. Es kommt natürlich eher, also in allererster Linie kommt es darauf an, wie die Line vor ihm steht. Aber ihn in seinem Spielsystem kann ich mir schon recht interessant vorstellen, weil Zach Taylor halt auch in LA jetzt schon nachgewiesen hat oder gerade in der Person Goff nachgewiesen hat, das nehmen wir jetzt mal den Super Bowl bitte kurz raus, dass er einen Quarterback auch formen kann und den Jungen fördern kann. Jetzt ist die Frage, ob Andy jetzt nicht schon vielleicht zu alt für Zach Taylor ist, aber ich glaube persönlich nicht. Ich glaube, dass Andy in größter in hauptsächlich davon profitieren wird, was Zach Taylor mit unserer Offense anstellen wird.
Okay,
dann würde ich nochmal kurz vielleicht was ich würde nochmal kurz was dazu sagen wollen. Andy Dalton ist auch, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, ist er oft gar nicht so schlecht, wie er oft gesehen wird. Das auch, wenn man zum Beispiel Interception mal anguckt, gerade 2017 die Saison, da waren, ich würde es grob über den Daumen gepeilt sagen, bestimmt 80% der Interceptions, die er gemacht hat, die waren alle getippt, teilweise wirklich total leicht fangbare Bälle, teilweise sogar von AJ Green. Da muss man natürlich immer gucken, wie das ist. Und vor allem das größte Problem von Andy Dalton ist halt immer noch die O-Line. Das ist wirklich das größte Problem, das haben wir jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren, dass da regelmäßig Tag der offenen Tür ist. Gerade in der letzten Saison war es vor allem die rechte Seite, die ein Problem gemacht hat. Dann ist natürlich so einer wie Withworth ist eigentlich nicht 1:1 zu ersetzen gewesen. Der hat natürlich vor allem in der Saison 2017 uns sehr gefehlt. Der, denke ich, auch die Rams in der O-Line noch mal ein ganzes Stück vorangebracht hat. Da, denke ich, ist Andy oft auch zu schlecht weggekommen, was die Bewertung angeht. Und gerade, wenn man das auch mal jetzt zum Beispiel guckt, er muss ja immer den Ball relativ schnell loswerden, dadurch, dass die O-Line nicht so gut hält. Und da war er noch Tom Brady, meistens der zweitbeste Quarterback von den Pässen, die er angebracht hat. Und auch wenn man jetzt mal die Foren anguckt, also ich glaube, dass Andy in den deutschen Foren sogar besser wegkommt bei uns jetzt, als bei den Amis wegkommt, wo das bei den Amerikanern aber relativ zwiegespalten ist. Also ich würde fast sagen 50-50, die einen hassen ihn wie die Pest und haben schon McCarron gefordert als Starter und dann später Driscoll gefordert, wo ich der Meinung bin, dass die beiden nicht mal ansatzweise dran kommen. Ich meine, allein wenn man jetzt mal McCarron anguckt, der hat es nicht mal bei den Bills als Starter-Quarterback geschafft. Also von daher sage ich mal, Andy, glaube ich, doch etwas unterschätzt. Er ist sicherlich kein Aaron Rodgers oder Tom Brady, aber eine absolute Gurke ist er auch nicht. Also ich würde ihn schon, im mittleren bis oberen Drittel würde ich ihn schon sehen.
Ich habe jetzt vor kurzem erst einen direkten Vergleich von Carson Palmer zu Andy Dalton gesehen, also quasi von den beiden Franchise-Quarterbacks, die Cincinnati die letzten 10, 15 Jahre gesehen hat. Und da ist Andy im direkten Vergleich besser rausgekommen als Palmer. Man hatte immer so gerade in letzter Zeit das Gefühl, dass viele sich nach der Palmer-Zeit zurücksehen, obwohl Andy in den Stats meistens sogar einen Ticken besser dasteht, insbesondere was die Interceptions angeht. Also dieses Jahr hat er gerade in seinen 11 Spielen, die er gestartet ist, nur 11 Stück geworfen. Und dann muss man auch mal ganz klar dazu sagen, dass von den 11 wahrscheinlich sogar 3 bis 4 auf Ross seine Kappe gehen.
Ja, nee, John Ross ist mit Sicherheit auch gleich noch ein Thema, was wir ansprechen wollen, wenn wir auf die Saison 2019 gucken, was wir aber noch ein Thema haben. Und das war ja ein Thema, was euch sehr lange beschäftigt, auch mit Sicherheit Rio. Defensive Coordinator. Irgendwie wollte so keiner richtig diesen Job bei euch übernehmen. Warum?
Also erstens sitze ich natürlich nicht im Front Office. Wir sind ja, deswegen kann ich die Einzelheiten natürlich nicht zu 100% sagen. Also ich kann ja auch nur das nehmen, was quasi die Medien mir gesagt haben. Also ich habe zu Zach Taylor leider noch nicht so einen Draht, dass er mir das alles erzählt.
Schade.
Ja, ich arbeite dran. Nein. Ja, woran hat das gelegen? Der Punkt ist in erster Linie, man muss natürlich jetzt, wenn ich da rangehe, erstmal gucken, wen habe ich als Head Coach, was erwartet er? Und dann muss ich die Leute interviewen. Da gab es Fälle, da hat es dann einfach nicht gepasst, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Aber ich sehe es jetzt zum Beispiel auch nicht als Problem an, dass er, sage ich mal, im Verhältnis etwas später jetzt gekommen ist wie Zach Taylor. Wir haben immer noch, sage ich mal, Offseason. Die Saisonvorbereitung geht ja jetzt so los. Sehe ich jetzt eigentlich nicht als größeres Problem. Ich hätte es als größeres Problem gesehen, wenn wir jetzt irgendeinen Windschuss möglichst schnell einen haben und dann, sage ich mal, nicht den richtigen finden. Das muss alles schon ins System passen. Das System muss zu den Spielern passen, die da sind. Wir können ja nicht die komplette Defense auswechseln. Und das muss natürlich auch menschlich im Staff passen. Und deswegen denke ich, ist das jetzt erstmal kein Problem. Ob er jetzt der Richtige ist, fällt mir jetzt ähnlich wie bei Taylor auch. Ich habe ihn nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ich jetzt ihn komplett bewerten könnte. Deswegen fällt es mir schwer, ihm jetzt da irgendwas zu ein Zeugnis auszustellen, ob das was wird oder nicht. Ich denke, wir sind mit dem Coaching-Staff dieses Jahr schon ein gewisses Risiko gegangen, um zu gucken, was kommt. Das kann natürlich richtig gut werden. Das kann, wenn es doof läuft, auch nach hinten losgehen. Aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Aber das muss ich ja, ich muss optimistisch bleiben.
Einen positiven Punkt würde ich gerne vielleicht noch nennen, ist, dass Lou halt mit Zach Taylor schon in Miami ist. Also als Zach Taylor schon in Miami war, hat Lou halt mit ihm schon zusammengearbeitet. Auch viele von den Coaches, die Zach Taylor jetzt mitgebracht hat, kennt er entweder aus dem College oder aus Miami. Das heißt, die Abläufe im Coaching-Staff werden wahrscheinlich sehr sehr gut abgestimmt und getimed sein. Und das ist natürlich jetzt auch noch ein guter Vorteil, den Lou jetzt auch noch mitgebracht hat.
Ja, also es wurde in den Medien auch ein bisschen chaotischer dargestellt, wie es eigentlich war. Das ist ja auch relativ normal, dass man mehrere Leute interviewt und einfach um sich auch einen Überblick zu verschaffen. Das wurde dann in den Medien ein bisschen mehr so dargestellt nach dem Motto, keiner will zu uns. Aber das ging auch, wie gesagt, beidseitig aus. Es war auch teilweise, dass wir Leute interviewt haben, wo wir dann hinterher selber gesagt haben, das passt nicht.
Aber ich meine, ist jetzt einer gefunden, nochmal der Nachtrag, Luana Rumo ist richtig der Name, der ist jetzt dabei bei den Cincinnati Bengals und da gucken wir mal drauf, wie er dann mit dabei sein wird und dann kommen wir jetzt aber auch in einer kurzen Pause auf die Free Agency und den Draft zu sprechen, da müssen wir natürlich mal drauf gucken, was sind so Stellen, wo man arbeiten muss, ihr habt es ja schon ein bisschen angesprochen, und welche Spiele sollte man vielleicht aus eigener Sicht halten, deswegen bleibt unbedingt dran, hier bei der Reception der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben gerade die 2018-Saison gesprochen, so ein kleines Fazit gesprochen, auch über den Coaching-Staff geschaut und wollen uns jetzt natürlich mit der anstehenden Free Agency beschäftigen. Da ist ja nicht mehr so weit weg, bis dort entsprechend die Türen aufmachen, dass man mit Spielern verhandeln darf. Und da muss man dann drauf gucken. Knapp 49,5 Millionen habt ihr zur Verfügung, Erik, an Cap Space. Also von da eine ganze Menge, die dann in entsprechende Spieler investieren darf.
Ja, also die finanzielle Situation könnte natürlich wesentlich schlechter aussehen, als sie momentan aussieht. Wir haben dieses Jahr eigentlich für mich persönlich zwei extreme Baustellen. Das sind einmal die Tight End Position und zum anderen im Defensive Backfield, also einmal Cornerback und Linebacker. Wenn wir jetzt auf die Tight Ends gucken, da gehen sowohl Eifert, Croft als auch Uzoma alle drei in die Free Agency über. Und für mich persönlich ist am wichtigsten Eifert mit einem, wie auch dieses Jahr, wenn ich mich recht erinnere, hatte er dieses Jahr auch einen leistungsbezogenen Vertrag über 7 Millionen garantiert. Das wäre natürlich jetzt für nächste Saison auch eine Option, gerade wo ich jetzt vor der Aufnahme zu dem Podcast, habe ich jetzt erst ein Video von Eifert gesehen, wie er auch wieder auf dem Platz steht und zumindest Athletic Drills macht. Und dann ist so die Frage, Croft oder Uzoma, wobei wir alle oder wir Experten in unserer Gruppe waren uns eigentlich relativ einig, dass Croft ein zu guter Tight End wäre, als dass man ihn hinter Eifert stellt. Deswegen sind wir der Meinung, dass Croft wahrscheinlich uns verlassen wird und man sich deswegen auf CJ Uzoma konzentrieren sollte, um den eventuell nochmal günstig ein Jahr oder zwei zu verlängern. Und ansonsten, ich weiß nicht, über welche Spieler genau du jetzt reden möchtest. Das war jetzt so von meiner Seite die in der wichtigeren Position. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwie was Besonderes oder?
Also die Positionen wären auf jeden Fall auch die, oder die Namen, die du auch angesprochen hast, wären mit Sicherheit auch das Spannendste gewesen, was ich auch einfach bei mir auf der Liste habe stehen, weil es ist natürlich Tight End. Klar, du hast einen Tyler Eifert, du hast dort viele Verletzungen gehabt, jetzt auch im letzten Jahr, das ist mit Sicherheit dann auch ein Thema und das wäre auch dann auch meine Frage gewesen, inwiefern es dann auch dann Sinn macht, mit ihm nochmal zu verlängern, weil Rio, man muss dir ganz echt zugeben, Tyler Eifert ist ein echt guter Spieler, aber er ist halt leider sehr, sehr oft verletzt.
Ja, also tendenziell sehe ich Eifert als Top 5 Tight End der Liga an.
Ben auch, fit. Definitiv.
War natürlich jetzt leider in den letzten Jahren nicht so wirklich so. Die letzte wirkliche Saison, die er größtenteils durchgespielt hat, war eigentlich 2015. Die vorhin schon besagte, relativ erfolgreich für uns verlaufen ist. Zumindest wenn man die letzten Jahre jetzt in Betracht zieht. Jetzt ist natürlich die Verletzung beim letzten Mal, wenn man sich die Szene anguckt, ich glaube, da wäre jedem das Bein gebrochen.
Das stimmt.
Wenn da so ein 130 Kilo Kerl draufhält, ist selten gut. Deswegen kann man das jetzt, denke ich, nicht auf seine Verletzungsanfälligkeit per se schieben. Deswegen ist, denke ich, das, was der Erik gerade schon gesagt hat, dieser leistungsbezogene Vertrag, den wir jetzt auch letzte Saison haben, eigentlich eine gute Wahl, um zu gucken, wie es weitergeht. Ich denke, wenn das so weitergeht mit den schweren Verletzungen, dann wird der Kerl sich leider auch nach einem anderen Job umgucken müssen, weil das macht der Körper auch nicht Ewigkeiten mit. Da muss man halt mal gucken, weil das größte oder die größte Baustelle bei Eifert ist eigentlich der Rücken meistens. Da hat er jetzt selber gesagt, dass das jetzt nicht so die Probleme sind in der letzten Zeit. Also hoffe ich mal, dass das jetzt besser ist. Ist natürlich bei Footballern immer relativ. Der Kerl ist groß, der Kerl ist schwer und kriegt dann meistens doch die dicken Linebacker ab. Das ist natürlich belastend für den Körper. Muss mal gucken, aber ich denke, so ein Jahr Contract ist schon mit das Beste. Ich würde jetzt zur Ergänzung zu den Verlängerungen würde ich auf jeden Fall Preston Brown noch nehmen als Mittellinebacker, den ich gerne mal verlängern würde für ein oder zwei Saisons. Das ist natürlich auch immer eine Frage, was wollen die an Kohle haben? Was haben die für Alternativen? Dann haben wir noch Trey Hopkins, der ja unseren Rookie Center, der leider eine ganze Zeit lang verletzt war, als eigentlicher Guard gut vertreten hat, meiner Meinung nach, teilweise vielleicht sogar noch ein bisschen besser war. Sicherlich aufgrund der Erfahrung und vor allem ist Trey Hopkins einfach sehr variabel einsetzbar. Den kann man quasi die komplette O-Line spielen lassen. Und solche Leute als Ergänzungsspieler oder vielleicht sogar auch als Starter sind eigentlich doch relativ wertvoll. Deswegen würde ich Trey Hopkins also auf jeden Fall halten wollen. Und wo man noch drüber sprechen könnte, wäre vielleicht Michael Johnson, der jetzt jahrelang quasi unter Starting Defensive End war, neben Carlos Dunlap. Ich denke, dem seine Zeit dürfte vorbei sein. Der kann eigentlich gehen. Inklusive der Kollegen Hart und Redmond. Das ist die vorhin schon angesprochene rechte, schwache Seite in der O-Line. Die haben wirklich Tag der offenen Tür an 16 Spieltagen gefeiert. Also das war wirklich eine Katastrophe.
Und aber dann an können dieser wir Stelle direkt mal noch Grüße an Steven. Ja, das sind seine beiden Lieblingsspieler. Also Hart und Redmond. Ist er ein absoluter Fan von. Das wollte ich jetzt hier an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnen, damit er vielleicht beim Hören von dem Podcast auch mal kurz ein bisschen grinsen muss.
Ja, kurz zur Information. Steven ist unser persönliches Cincinnati Bengals Lexikon.
Ah, okay.
Das ist der einzige Mann, der es sich getraut hat, mit Coach Izume sich verbal anzulegen.
Da gehört auch schon was zu.
Ja. Nee, und dann kann man halt höchstens noch was zu den zwei Deutschen sagen. Wir hatten ja letztes Jahr das Glück, zwei Deutsche zumindest auf dem Papier zu haben. Gespielt haben beide nicht. Wo natürlich Böhringer durch dieses International Pathway-Programm heißt, glaube ich, ne?
Ja, Pathway-Programm, ja.
Genau. Quasi gebunden an die Practice-Squad war, nicht zu aktivieren. Wenn man sich bedenkt, wie viele Tight Ends wir in der Saison verletzt hatten, wenn er eine Chance gehabt hätte, dann wahrscheinlich dieses Jahr oder das vergangene jetzt. Laut Edebali, dem zweiten, hat er sich wohl sehr stark verbessert, auch wenn man die Bilder anguckt. Der hat einen mordsmäßigen Körper gekriegt, aber das ist auch, glaube ich, bei ihm nicht das Problem, sondern eher das Spiel an sich. Weil er, sage ich mal, das, was die Amis in Highschool, College und teilweise schon früher alles eingeimpft bekommen, das muss er innerhalb von kürzester Zeit. Ich glaube, der hat 5 Jahre gespielt, bis er gedraftet wurde. Jetzt hat er noch einen Positionswechsel gemacht, was ihn vielleicht für Special Teams interessant machen kann, dass er halt die Masse und die Geschwindigkeit hat. Aber wir sind uns auch relativ einig, dass wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass wir ihn je für uns spielen sehen, auch wenn er den Vertrag jetzt hat. ich traue ihm noch ein Jahr Practice Squad zu. Und wenn da nicht viel zusammenläuft und er nochmal einen richtigen Sprung macht, denke ich, dürfte dann wahrscheinlich das mit der NFL auch gewesen sein. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Und was Ede Bali angeht, ist wirklich so einer, den kann man, das ist so einer, wenn man noch einen Platz frei hat auf Linebacker oder sowas Flexibles für Special Teams oder er kann ja auch Defensive End spielen. Wenn da noch so eine variable Position frei ist, dann könnte es sein, dass er gerade so reinrutscht oder gerade so rausfällt. Aber er hat ja die letzte Saison quasi 4 Spiele, glaube ich, waren es, hätte er spielen können, theoretisch. Und davon hat er keine Minute gesehen und hat auch keine Minute im Kader gestanden. Also habe ich aktuell, wenn jetzt nicht die neuen Coaches was Großes ihm sehen, auch wenig Hoffnung, dass wir ihn nochmal auf dem Platz für uns sehen.
Da bin ich auch ähnlich bei dir, war auch mit dabei, was ich so an dem Match da sehe, Ede Bali und auch bei Moritz Böhringer. Kommen wir zu einem weiteren Namen, der momentan auch gehandelt wird. Wir hatten ihn noch schon kurz erwähnt, Erik. John Ross, der Wide Receiver. Es geht momentan das Gerücht darum her, dass er getradet werden soll. Findest du, das wäre die richtige Entscheidung von den Bengals Verantwortlichen?
Also, als die Meldung bei uns in der Facebook-Gruppe aufgekommen ist oder geteilt wurde, kam es zu einer ziemlich kontroversen Diskussion, dass sich irgendwie so zwei Fronten gebildet haben, auch bei uns in Deutschland. Ich das irgendwie auch aus Amerika so subjektiv wahrgenommen habe. Prinzipiell kann man jetzt schon mal sagen, dass Duke Tobin dem Trade aber schon einen Riegel vorgeschoben hat, dass Ross nächstes Jahr auf jeden Fall bei uns bleiben wird. Ich persönlich für mein Dafürhalten war einer, der gegen Ross oder gegen Ross gestimmt hat. Er hat halt einfach seinen Draftspot nie rechtfertigen können. Er war einer, der viele Drops hatte, der viele Interceptions auch verursacht oder begünstigt hatte. Er hatte als Wideout-Receiver eine Catch-Percentage von 36,2%. Also er hat 21 Bälle von 58 Targets gefangen, wobei man auch sagen muss, dass die 58 Targets kamen zu fast 2/3 erst, als AJ Green sich so schwer verletzt hat. Und er dann die Chance hatte, den Schritt nach vorne zu gehen und Verantwortung zu übernehmen, seinen Draftspot zu rechtfertigen und das Team auch in einer gewissen Art und Weise zu führen. Und das hat er nicht geschafft. Zudem geht es halt auch in einer gewissen Art und Weise um die Kohle. Er kostet uns 4,3 Millionen jedes Jahr. Und die erste Saison war er verletzt. Okay, das kann passieren, wenn das mal ein Jahr ist. Aber dann muss er die zweite Saison halt auch in einer gewissen Art und Weise abliefern oder wenigstens ansatzweise zeigen, was er kann. Und das hat er bisher noch nicht. Deswegen stehe ich dem eigentlich ein bisschen kritisch gegenüber. Aber in der Diskussion hat sich dann eigentlich auch gezeigt, dass, lass Zach Taylor gucken, was er mit dem Jungen macht, wenn er ihn vielleicht mal auf andere Routen schickt oder er in einer gewissen Art und Weise sich auch hinten anstellt und von AJ Green und auch Tyler Boyd, die Überraschung der Saison war auf jeden Fall bei uns, noch sich ein bisschen was abguckt und mit denen vielleicht auch gut harmoniert, dann haben wir einen Receiver-Core dieses Jahr, dann muss er aber auch funktionieren und dann sehe ich da schon den einen oder anderen tiefen Pass fliegen und auch gefangen werden.
Ja, wenn wir eins gesehen haben, ja.
Mir persönlich ist Ross halt einfach zu einseitig. Ja? Also ich bin da ganz bei Erik, was das angeht. Ich habe auch zu der Fraktion gehört, die, sage ich mal, eher kontra Ross waren. Für mich ist er halt schnell. Und dann hört es auch langsam auf. Die Frage ist auch, wäre er so hoch gedraftet worden von uns, wenn er nicht den Rekord da im 40-Yard-Dash geholt hätte. Ja? Für mich ist einfach, ist es, glaube ich, einmal eine Kopfsache bei ihm, aber es ist auch noch ein paar andere Sachen, die halt dazu kommen. Das ist, wo er verletzt war, das hat er erstmal verheimlicht. Das heißt, er hat das quasi dem Staff überhaupt nicht gesagt und die wussten das nicht. Das sind halt so Dinge, die helfen natürlich im Vertrauen nicht. Jetzt kann man natürlich gucken, was Taylor mit ihm fängt, ob das da besser wird. Aber wie gesagt, für mich ist er immer noch einseitig. Er ist schnell, er ist halt nicht besonders groß, dass er jetzt irgendwo die rüberpflücken kann. Und da muss ich aber fangen können, und zwar richtig. Wenn man jetzt so einen Tony Brown anguckt oder so, der ist auch nicht groß. Ja, aber der pflückt ja alles weg, wenn Perfect nicht gerade um die Ecke kommt. Aber ansonsten pflückt er wirklich alles weg. Und ja, das tut Ross halt überhaupt nicht. Ross ist halt... Wie gesagt, Statistiken beweisen das einmal. Und da, wenn man sich mal die Videos dazu anguckt, der hat Dinge erfallen lassen. Also, da kann man nur mit den Ohren schlackern. Also, es geht gar nicht.
Okay, gut. Ja, worauf ich gerade hinaus wollte, Zach Keller, der hat doch bewiesen, oder beziehungsweise die Rams sind ja bekannt dafür, dass sie sehr, sehr gerne diese Play-Action machen und dann mit den Run-Pass-Options agieren und dann auch gerne mal den langen Ball werfen. Also von daher kann es etwas sein, wovon er profitieren kann. Wie gesagt, er muss dann nur den entsprechenden Ball fangen. Und da hast du mir gerade schon einen Namen genannt, auf den ich auch noch zu sprechen kommen wollte. Vontaze Burfict. Wir bei uns im Podcast, sagen wir mal so, ist er nicht unbedingt geliebt. Wie sieht es bei euch aus, Erik?
Ja, es ist halt Bontes, ja. Also für uns persönlich, ich meine, wir sehen das jetzt aus der anderen Perspektive, ist das halt kein Thema. Er spielt hart an der Grenze. Ganz offen gesagt spielt er auch manchmal und gerne auch darüber. Aber dann kriegt er halt seine Flagge. Und wir können jetzt wahrscheinlich auch so einen Podcast alleine mit dem Thema Burfict füllen. Das stimmt. Aber wir sind halt der Meinung, die Meinung, die sich die Leute über unsere Nummer 55 gebildet haben, die stehen einfach. Und wir oder ich könnte jetzt hier sagen, was ich wollte. Es würde an der Tatsache nichts ändern, dass er entweder von den einen geliebt oder von den anderen gehasst wird. Es gibt keinen, mit dem man sich sachlich und unemotional über diesen Namen unterhalten kann. Und ich weiß nicht, er ist halt ein Typ, der gibt halt alles für seine Franchise. Aber er ist halt so langsam sportlich gesehen auf dem absteigenden Ast und er muss sich wahrscheinlich auch fragen, ob bei der nächsten Concussion, ob er sich da nicht vielleicht lieber seiner Gesundheit zuliebe zur Ruhe setzt und dann hätte man wahrscheinlich auch weniger Diskussionen des Namens bezüglich.
Ja, ich bin da gespannt. Ich meine, ich kann es verstehen auf eurer Seite, weil er wirklich ja auch bekannt ist für seine harten Tackles. Mir hat er manchmal einfach auch zu vielen Sperren, dass er einfach dann auch nicht dann aufgrund solcher dummen Sachen und auch anderen Geschichten sich dann einfach auch nicht die Spielanzahl kommen hat, um dann vielleicht auch seine Klasse zu zeigen. Aber gerade, ich glaube, da kann man wirklich sehr, sehr kontrovers darüber diskutieren und zumal den Steelers-Fans bei uns dabei haben, der ist natürlich noch sehr, sehr kontroverser. Das kann ich dann auf jeden Fall verstehen. Liebe Grüße an Herrn Speer in diesem Fall.
Ich würde gerne mal ganz kurz was zum Burfict sagen. Also einmal ist Burfict natürlich ein Typ, ich glaube, den kann man nur mögen, wenn er im eigenen Team spielt.
Ja, genau.
Das ist halt einfach so. Ne? Ich habe gestern oder in der Vorbesprechung bei uns habe ich auch schon mal kurz den Vergleich zu Sergio Ramos gezogen. Ich glaube, Realfans lieben den Kerl. Der Rest der Fußballwelt hasst ihn. Ja? Ich denke, das ist so, wo man einen gewissen Vergleich vielleicht ziehen kann. Aber es ist unbestritten, dass Burfict unsere Defense über Jahre deutlich besser gemacht hat. Das hat man deutlich in Statistiken, wenn man das mal vergleicht mit Burfict, ohne Burfict, was das für einen Einschlag hatte. Und also rein sportlich gesehen ist Burfict eigentlich über die letzten Jahre wirklich derjenige, der die Defense auch geführt hat komplett. Auch das hat uns dieses Jahr gefehlt. Man hatte das Gefühl, er ist nicht richtig bei der Sache, ob das jetzt an den ganzen Gehirnerschütterungen liegt oder vielleicht auch an dem ganzen Medienrummel, wo er, sage ich mal, natürlich auch immer reingezogen wird. Die anderen Mitspieler oder die gegnerischen Spieler wissen das auch. Dementsprechend wird er natürlich auch provoziert, weil sie nämlich genau diese Reaktion haben wollen. Das sind ja immer wieder Dinge, die immer wieder aufkommen. Dann von den Steelers wird gerne immer die Geschichte mit den von der 2015er Saison, wo er Bell, Russelsberger und Brown verletzt hat. Bei Brown brauchen wir nicht drüber diskutieren. Alles schön und gut, die Quittung haben wir bekommen. Aber die anderen, die waren auch halt einfach doof gelaufen, sage ich mal, für die Spieler. Ja. Russelsberger fällt doof auf die Schulter, ist so. Wir brauchen auch nicht drüber reden, dass Burfict kein Kind von Traurigkeit ist. Aber ihm werden halt in den Medien dann auch immer Dinge angedichtet oder an ihm festgemacht. Da springen halt immer alle gleich drauf. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist das mit dem Doping. Da hat unser Arzt das verkackt, weil er ganz klar quasi ihm das Zeug gegeben hat. Er war nicht auf der Injury Reserved Liste und dann war das Thema durch. Auch dafür hat er die Quittung gekriegt, auch wenn er vielleicht selber dafür nichts konnte. Aber Julian Edelman zum Beispiel, der war auch wegen Doping gesperrt, der ist jetzt Super Bowl MVP geworden und alle feiern ihn. Und das sind halt so Sachen manchmal, warum wir eigentlich nicht so gerne drüber diskutieren, über diese ganze Geschichte, weil uns das dann doch etwas zu einseitig betrachtet.
Okay, also da haben wir mal einen anderen Blick bekommen, und das über das Thema Doping, da könnte man mit Sicherheit 3 Podcasts drüber machen mit 3 Stunden diskutieren, auch in der American Sports, aber das wollen wir an dieser Stelle lieber sein lassen und dann noch zu euch dann kommen, zu eurer Community, Erik. Ich habe schon anklingen lassen, ihr seid die Bengals Germany Fans. Ich sage mal so, the stage is yours, ihr dürft euch jetzt mal präsentieren.
wie soll ich jetzt am besten anfangen? Also unsere Community hat jetzt vor kurzem erst ein unglaublich krasses Jubiläum gefeiert. Wir haben jetzt unseren 500. Mitglied auf Facebook in unserer Facebook-Gruppe begrüßen dürfen. Sind jetzt über die letzten, glaube ich, 2 Jahre eigentlich schon recht rapide gewachsen. Ich denke, nach dem Playoff-Spiel gegen die Biene Meyers aus Pittsburgh gab es da auch nochmal einen kleinen Schub. Aber ja, wir kommunizieren größtenteils über die Facebook-Gruppe. Wir haben da so unseren Mario, der jetzt hier mit dem Podcast ist, der macht so diese ganze Kommunikation zwischen den einzelnen Fangruppen, weil wir ja schon gerade jetzt nach Oberhausen, ich weiß nicht, wer es da draußen weiß, in Oberhausen war jetzt eigentlich ein großes Fanclub-Treffen, was auch mega geil war. Da waren mega viele Fanclubs und wir haben so viele Bekanntschaften und Gespräche geführt. Das war schon fast zu geil, um wahr zu sein. Und Mario übernimmt da so ein bisschen die Koordination. Ich übernehme bei uns so ein bisschen den Teil. Ich schreibe immer zu den einzelnen Spielen, zu den Matchups, so ein paar Stat-Berichte über die eigene Facebook-Seite. Nicht über die eigene, sondern die eigene Facebook-Seite würde ich dann wahrscheinlich dieses Jahr dann mal ins Leben rufen, damit auch außerhalb unserer geschlossenen Facebook-Gruppe die Leute da vielleicht immer was drüber lesen können. Und ansonsten würde ich jetzt mal an Mario abgeben, weil Mario würde da bestimmt auch nochmal kurz was ankündigen wollen.
Ja, also ich kann aber kurz von Weitem ausholen, dass richtig losging es eigentlich 2016 mit dem Treffen in London, wo wir gegen die Redskins gespielt haben. Da ging es dann eigentlich richtig los. Ich muss mit Erik ein bisschen widersprechen momentan. Also das Fantreffen in Oberhausen hat mehr der Nick, schöne Grüße auf dem Weg, mit eingeleitet. Aber wir haben viele Leute von der Jesse, Patrick, Steven, unser Lexikon, Stefan, der uns gegründet hat quasi damals. Da haben wir einige Leute, sag ich mal, die sich engagieren. Der Nick treibt jetzt auch so ein bisschen die Idee eines EVs voran, wo noch ein bisschen die Diskussion ist, wie weit das Sinn macht und nicht. Und da hilft uns der Austausch mit anderen Fangruppen wirklich ungemein. Auch da nochmal ein Danke an die, mit denen wir schon kommuniziert haben. Wir selber sind jetzt quasi auch dran, bisschen jetzt auch noch vielleicht gepusht durch den Podcast hier quasi einen eigenen jetzt quasi zu machen. Das ist übrigens jetzt ein Neuankündigen, das ist in der Gruppe nämlich noch nicht bekannt gewesen. Also hast du quasi eine Premiere hier.
Oh, Breaking News, würde ich sagen.
Ja, Mann. Wenn das morgen nicht in der Bild steht, bin ich beleidigt.
Nein, da muss ich meine Beziehung spielen lassen.
wir wollen das Ganze angehen. Und ich muss auch sagen, dieser Austausch mit den anderen Fangruppen, das ist wirklich wertvoll. Und da merkt man, dass dieser Satz Football is Family dann doch mehr bedeutet, als man erstmal denkt, weil man liest dann doch oft bei den Kommentaren bei Facebook oder Twitter dann schon, ich sag mal, fußballähnliche Zustände. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist das doch eine Familie und das ist, finde ich, echt cool. Da wollen wir natürlich im Nichts nachstehen. Wir sind jetzt dabei, immer mehr eigenes Merchandising quasi auch rauszubringen, was aktuell noch so intern bei uns verteilt wird. Und dann später mit dem e.V. vielleicht auch noch ein bisschen größer. Da müssen wir natürlich auch gucken, wie die Resonanzen sind. Und dann, denke ich, geht das noch weiter, aber Stück für Stück.
Das hört sich aber auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Da wünschen wir natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg bei dem Weg. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde mich dann natürlich noch interessieren, euch beiden, wie seid ihr zu den Bengals gekommen? Also was ist der Grund, warum ihr Bengals-Fans geworden seid? Am besten vielleicht, Erik, fängst du mal an.
Also ich verfolge Football jetzt schon ein paar Jahre, ich will es jetzt nicht genau beziffern, aber halt geschuldet dessen, dass die TV-Übertragungen halt in unserer Zeitzone schon etwas schwieriger sind. Nicht mit voller Inbrunst, aber in der neuen Zeit von DAZN und Telekom, die ja Sport1 US letztes Jahr als einziger Provider in Deutschland hatten, hat man sich dann nach und nach irgendwie da so reingesteigert. Und man hatte eigentlich schon immer so eine gewisse Sympathie zu den Jungs aus Cincinnati. Ich glaube aber, der Knackpunkt war einfach das Spiel gegen die Steelers, also das Playoff-Spiel gegen die Steelers, als unsere Nummer 55 uns quasi mit seinem übermotivierten Tackle den Playoff-Win gekostet hat. Und da war ich emotional so dermaßen involviert, dass ich halt gesagt habe, okay, das regt mich jetzt so oft, da muss ich jetzt dranbleiben. Und ja, so bin ich dann eigentlich dazu gekommen.
Ja, wo ich dir kurz widersprechen muss, das Grundproblem war nicht Perfect, der hat ihn da vielleicht besiegelt, inklusive Pac-Man Jones, der noch meinte, am Schiri rumrütteln zu müssen. In erster Linie war der Fumble von Hill verantwortlich, weil hätte er den nach unten gebracht, hätten wir abgeben können, das Thema wäre durch gewesen. So viel dazu. Dann mache ich gleich mal weiter. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz ein bisschen angesprochen. Football gucke ich jetzt seit 13, 14, 15, genau kann ich es gar nicht sagen. Hat natürlich angefangen mit den Super Bowl-Übertragungen, damals irgendwann noch, glaube ich, auf der ARD, wenn ich mich nicht irre. Da habe ich mich schon gewundert, warum ein Mensch wie Franziska von Almsig als Experte da war. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Und dann habe ich, seitdem ich denken kann, immer schon eine gewisse Sympathie für die gestreiften Katzen gehabt allgemein. Und da ist das quasi erst aus dem Witz entstanden, weil ein Kumpel von mir die ganze Zeit die Panthers angefeuert hat. Und dann habe ich gesagt, gut, dann suche ich mir jetzt auch eine. Und dann haben als nächstes die Bengals gespielt, also habe ich die Bengals angefeuert. Und das war zufällig besagtes Spiel gegen die Seahawks, wo wir halt eine unglaubliche Aufholjagd gestartet haben. Und das hat mir doch durchaus imponiert, auch da diesen Kampfgeist noch zu sehen, wie quasi, ich glaube, das war erst Mitte, drittes Viertel, wo das angefangen hat, wo Andy Dalton plötzlich die Offense da übers Feld immer wieder rübergeführt hat und gepunktet hat. Und seitdem sind es dann die Bengals. Und das wird auch so bleiben. Und natürlich, weil es richtig ist.
Okay, gut, da gibt es jetzt einen Steelers-Fans und einen Podcast, der jetzt laut aufschreien wird und sagt, nein. Aber okay.
Ja, dem kannst du sagen, nobody is perfect.
Nobody is perfect, okay, gut. Ja, super, dann danke ich euch beiden ganz herzlich, dass ihr die Zeit genommen habt, heute mit uns über die Bengals zu sprechen.
Sehr gerne. Aber
gerne.
Ich wünsche euch von der Community, als Community sehr, sehr viel Erfolg. Sportlich wünsche ich mir zumindest, dass es ein Duell auf Augenhöhe mit den Steelers wird. Ich möchte nichts Falsches da jetzt sagen, damit ich nicht unserem lieben Kollegen Hans-Peter da voll den Kopf stoße. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, aus der Community wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Auf jeden Fall auf allen Schritten, die ihr da macht. Und wenn ihr irgendwann mal Fragen habt, podcastmäßig, wisst ihr, wo ich melden könnt.
Alles klar. Dann erstmal danke für die Einladung. Und Huday an alle Schwarz-Orangenen da draußen.
Genau, und wenn ihr den Leuten folgen wollt, wie gesagt, Facebook-Gruppe ist ja das, wo man momentan machen kann und dann eventuell die Facebook-Seite, die dann dazukommen sollte, folgen am besten aber natürlich auch uns über Facebook und Twitter, findet uns mit dem Handle InterceptionFT. Gerne auch natürlich abonnieren über den Podcatcher eurer Wahl, natürlich auch mal eine Interception da lassen, über iTunes am besten natürlich 5 Sterne, aber auch gerne Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und auch gerne mal Themenvorschläge machen, wo man über die Offseason mal drüber reden kann, sind wir sehr, sehr offen für euch und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.